Scheiße vergessen. Der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen hier bei Leise war gestern, dem Podcast von Time for Metal. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern der liebe Kai ist auch dabei. Moin Kai.
Moin Spätzen, und es passiert dir immer mal wieder. Da hat er seinen eigenen Namen nicht gesagt. Der Spätzen ist auf der anderen Seite des Apparats. Judentag hier aus Korschenbruch, dem Örtchen im schönen Niederrhein. Und ich grüße aber auch unseren Gast, den wir auch hier sitzen haben. Es ist ein Produzent, es ist ein Drummer. Er ist im Rock unterwegs, er ist im Metal unterwegs. Stell dich einfach selber vor, Simon. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Mein Name ist Simon Michael. Ich bin Schlagzeuger unter anderem der Band Subway to Sally, also in der Hauptsache der Band Subway to Sally. Arbeite aber auch seit diversen Jahren als Musikproduzent und Komponist und Tonschaffender im Allgemeinen hier. Bin selten im Rock unterwegs, meistens trage ich dann doch eine Hose, aber man kennt mich tatsächlich eher aus der härteren Gangart, musiktechnisch gesehen.
Ja, mit Subway to Sally hattet ihr ja Anfang 2020 eigentlich eine Tour geplant. Eure zweite, glaube ich, zu dem Album Hey, wenn ja. Ich mich recht entsinne, genau. Und die musstet ihr ja dann verschieben auf 2021. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, was ist dann daraus geworden, weil daraus wird da, glaube ich, auch nichts.
Naja, also wir machen das, was eigentlich alle Musiker im Moment so machen. Wir schieben Konzertdaten in der Gegend rum. Und wenn wir sie einmal verschoben haben, verschieben wir sie ein zweites Mal oder ein drittes Mal und hoffen, dass sie dann irgendwann stattfinden können. Und ja, im Moment ist ja so ein bisschen Land in Sicht und wir sind ja ganz zuversichtlich, dass wir jetzt auch demnächst die ersten Corona-konformen Shows spielen dürfen. Ja, es sind guter Dinge, dass es dann in absehbarer Zeit auch wieder normal laufen wird.
Corona-konform ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja auch die Eisheilige Nacht. Ein Festival, das ihr schon seit Jahren macht und immer zur Weihnachtszeit. Das wurde natürlich 2020 leider Gottes auch abgesagt. Das habt ihr allerdings online nachgeholt. Und jetzt stellt ihr auch die Online-Aufzeichnung oder die Aufzeichnung dieses Online-Konzertes auf DVD und Blu-ray zur Verfügung. Gab es da so großen Druck von den Fans, dass sie gesagt haben, das wollen wir nochmal sehen?
Genau, also für den Fall, dass der eine oder andere nicht weiß, was die Eisheilige Nacht ist, das ist quasi die eigene Festivalreihe von Subway to Sally, die einmal im Jahr im Dezember stattfindet, traditionell, und die gibt es jetzt seit über 11 Jahren. Und wir wollten eben nicht, dass bei 2020 ein rotes X im Kalender ist. Und traditionell ist es bei der Eisheiligen Nacht so, dass wir uns Gäste einladen. Also wir touren da immer so mit 3 Bands zusammen und das sind eigentlich immer Bands, die wir gut kennen, die wir schon lange kennen. Es hat so ein bisschen was von einer Klassenfahrt. Gibt auch Kapellen, die schon 2 oder 3 Mal mit dabei waren. Und und wir haben das Ganze dieses Jahr sozusagen ins Internet verlegt. Wir sind in Potsdam in einen Kultladen, also in den Lindenpark, zurückgegangen, kann man so sagen. Die Wiege der Eisheiligen Nacht liegt dort, ja. Ja. Und und was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Also man sitzt als Künstler gerade in Corona nicht zu Hause und denkt sich, naja, was könnte ich jetzt so veröffentlichen? Och, machen wir nochmal eine Live-CD. Oder Live-Blu-Ray. Es war tatsächlich so, dass wir dieses Konzert als Online-Show verkauft haben. Wir also hunderte Zuschriften bekommen haben danach von Fans, die, nachdem der Stream beendet war, sich das gewünscht haben, dass wir das rausbringen. Und das ist aber auch aufgrund der ganzen Gastauftritte und des ganzen Konzeptes auch wirklich so eine einmalige Sache, die, ja, über die wir uns jetzt sehr freuen, dass sie jetzt festgehalten ist.
Ja, dazu habt ihr ja auch schon zwei Videos schon mal rausgehauen, die man im Nachgang sich auch anschauen konnte. Unter anderem auch mit der Band Saltatio Mortis zusammen. Und ja, da merkt man auch, die Qualität von den ganzen Aufnahmen ist ja echt auch bemerkenswert gut dafür, dass es live so runtergespielt, so aufgenommen ist. Wie viel Takes brauchte das? Oder war das wirklich in einem durch einfach runtergespielt?
Lass mich mal überlegen. Also wir haben versucht, das in einem Durchgang zu spielen. Dazu, du Saltatio Mortis ansprichst, ich glaube, wir haben den einen Song 2-mal gespielt und okay. Den zweiten einen. Also wir haben da gar nicht so viel geschnibbelt und gecuttet und so. Nee. Das ist einfach, muss man fairerweise dazu sagen, also das Eigenlob stinkt ja immer so ein bisschen, aber Subway to Sally ist tatsächlich auch live eine Bank. Das ist einfach eine gut eingespielte Band. Ja, das ist so ein bisschen wie eine geölte Maschine. Wenn man die anwirft, dann funktioniert die halt einfach. Und ist schön, dass das so, ja, also dass das offenbar ankommt.
Ja, und ich meine, das macht er jetzt auch schon 30 Jahre lang, ne? Also 31 Jahre.
Ja, das stimmt so nicht. Wir versuchen gerade verzweifelt, das auf Wikipedia ändern zu lassen, weil wir Wir haben nächstes Jahr 30-Jähriges. Die Band wurde tatsächlich 92 gegründet. Wir haben auch keine 14 Alben veröffentlicht, sondern 13. Da ist irgendein uraltes Demo-Tape als Album aufgeführt. Also wenn jemand zuhört und Lust hat auf Wikipedia mit Beleg oder, also wenn ich da was ändere, wird es immer wieder zurückgeändert. Ich kann ja als Beleg nicht, ich kann ja als Beleg schlecht angeben. Ich weiß, dass es so ist. Ja. Aber wenn jemand, der Hörer, sich jetzt aufgefordert fühlt, dadurch da mal tätig zu werden, ich würde es von Herzen danken. Vielleicht auch mit einer Inu Blu-ray, die ich ihm dann schicke.
Ja. Wollte ich gerade sagen, ihr. Also wir sind hier bei Time for Metal schon fast dafür bekannt, dass wir hier Wikipedia-Einträge korrigieren. Und da Podcast, glaube ich, als Presse zählt, kannst du diese Folge jetzt als Referenz dafür nehmen.
Um das ja, zu korrigieren. Dann ist das ein offizieller Aufruf. Wer als erstes das ändert, der kriegt von mir eine Blu-ray geschickt. Er soll mir einfach eine Mail schreiben.
Oder uns einfach kurz bei Instagram und wir würden das dann weiterleiten.
Oder so, noch besser.
Haben wir doch, haben wir schon fast ein Gewinnspiel hier für die ganz schnellen Hörer. Einfach schnell auf Wikipedia gehen und das ändern mit Vermerk auf unsere Folge hier. Wunderbar.
Was aber auch bedeutet, dass wir nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum haben werden.
Habt ihr was geplant?
Ja.
Darf ich schon verraten?
Aber im Moment ist, wie gesagt, das ist so, weil man macht sich da relativ früh im Vorfeld schon Gedanken drüber. Mhm. Also wenn man dann im 26. Jahr ist, überlegt man sich schon, was könnte man im 30. Jahr so machen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass einfach das Alltagsleben wieder, dass da einfach Normalität Einzug hält. Vorher braucht man da gar nicht drüber sprechen. Also wenn ich jetzt das große Sabretoselli Jubiläumsfestival in, was weiß ich, Frankfurt oder mit den Frankfurter Symphonikern und 35 anderen Bands ankündige und dann wird nichts draus, das ist ja auch doof.
Aber in jeder Idee ist manchmal immer so, wie sagt man, ein Körnchen Wahrheit, also haltet euch schon mal an dem fest, was er gesagt hat. Irgendwas wird davon stimmen. Also zumindest sie werden ein Konzert machen, davon gehe ich mal aus.
Ja, wir hoffen, dass das Jubiläumskonzert dann zumindest keine Online-Show wird. Aber schauen wir mal.
Okay. Damit wissen wir jetzt schon mal, dass es ein Konzert ist, weil er es gerade gesagt hat.
Ja, ihr wisst gar nichts.
Zumindest haben wir nicht alle Infos, ich sag's dir.
Vielleicht wird auch jedes Konzert nächstes Jahr ein Jubiläumskonzert werden. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon, richtig. Aber da muss ich dazu sagen, wo du gerade gesagt hast, Sabretoselli ist live auf jeden Fall ein Brett. Ich hatte gesehen, der Ben Metzer hatte bei euch auf Facebook-Seite ein kleines Video mit veröffentlicht bei euch, wo er gesagt hat, das war mein erster Sabretoselli-Moment. Da möchte ich meinen auch gleich teilen, denn Sabretoselli ist im Prinzip, ich bin jung, musst du wissen, ich sehe älter aus, als ich bin.
Und wir alle.
Wir alle, richtig. Und Sabretoselli war quasi mein Einstieg in die Mittelaltersparte. So,
okay.
Das war die erste in meiner Entdeckungsphase des Metals als junger Bursche, war das so die erste Mittelalter-Band, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Viele folgten, also danke.
Gerne, darf ich fragen, wann das war?
Das dürfte entweder 2010 oder 2011 gewesen sein.
Ach, das ist ja noch nicht so lange her.
Das ist noch
das
nicht
war
lange
Schwarz
her.
In Schwarz, oder?
Genau, ich weiß auf jeden Fall, das war Fernsehen, live at Wacken habe ich das geguckt. Mhm. Der erste Song war Falsche Heiland. Mhm. Jetzt weiß ich gerade nicht, von welchem Album der kommt. Peinlich.
Engelskrieger. Aber,
okay, genau. Und den hattet ihr auf jeden Fall live gespielt. Und das war mein Einstieg einfach in diese Mittelalter-Sparte. Und da bin ich voll hängen geblieben. Voll schlimm.
Was also es war auch mein Einstieg in die Mittelalter-Sparte. Also lange bevor ich bei Sabretoselli eingestiegen bin, habe ich 1998, da war immer so Metal-Abend in so einer Kneipe in meiner Heimatstadt und da lief immer Liebeszauber von Sabretoselli und das fand ich total geil und ich habe dann mir diese Platte besorgt, Bandkreis heißt die, und habe das dann auch rauf und runter getrommelt, weil halt auch das Drumming vollkommen irre war, also fand ich halt. Und ja, das war auch so mein Einstieg. Ich bin dann aber, muss man fairerweise, hab dann die Band aus den Augen verloren bis 2005.
Ich muss gerade gucken, ich habe in der Zwischenzeit recherchiert, weil ich wollte jetzt auf gar keinen Fall das falsche Jahr sagen. Wann ich euch das erste Mal live gesehen habe.
Also wenn du auf Wikipedia recherchierst, kann ich dir auf jeden Fall sagen, das stimmt nicht alles.
Nee, ich gucke auf einer Festivalseite. Ich kann nämlich sagen, es war beim Nova Rock Festival.
Ah, da haben wir, das ist eins meiner absoluten Lieblingsfestivals. Es ist so schade, dass wir da nicht mehr spielen regelmäßig.
Das ist schon so lange her.
Ja.
Es war glaube ich, das dritte Festival, auf dem ich insgesamt war? Ich glaube, ja. Das ist ja super, super cool. Auf diesem mitten im Nirgendwo, kurz vor der Grenze, sind auf einmal ein paar Bühnen und los geht's. Und ich muss gestehen, ich habe euch als Liveband wahrgenommen von wegen tanzbare Rock-Metal-Musik. Für mich war das damals noch nicht so ganz greifbar, was für ein Genre das wirklich ist und mit Mittelalter-Instrumenten. Und das wäre in dem Fall perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. irgendwie kommt mir das so vor, als wird das immer weiter reduziert bei euch. Also früher war so der Fokus viel mehr Mittelalter, Rock, zumindest was die Instrumentalisierung angeht. Heute ist es ein bisschen weniger. Gibt es da Gründe für? Oder ist das nur eine selektive Wahrnehmung?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn wir immer mehr back to the roots gehen und nur mit akustischen Instrumenten arbeiten und so, dass es in der Außenwahrnehmung trotzdem so ist, dass wir das reduzieren. Mhm. Also egal, welches Album oder welche Akustiktour ich gerade mache, wird die ganze Zeit damit konfrontiert, dass früher alles besser war und früher viel mehr Folk und viel mehr Mittelalter und so weiter in der Musik von Sabri Tusselli aufgetaucht ist. Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass Sabri Tusselli ja nicht Mittelaltermusik macht, weil sie Mittelaltermusik machen will und auch nicht Folkrock macht, weil sie Folkrock machen will, sondern Sabri Tusselli macht das, was sie gut finden und vor allen Dingen sucht sich als Einfluss das, was ihnen gefällt. Und das ist dann auch egal, ob das entsprechende Instrument zum Beispiel, ob das streng irisch oder orientalisch oder vom Mars oder was weiß ich oder von der Venus ist. Das ist uns vollkommen egal. Hauptsache, es klingt geil und es inspiriert uns irgendwie und deswegen ist Sabri halt ein super wilder Stilmix und bei der letzten Platte war es jetzt beispielsweise eher so die Mixtur aus harter Elektronik, Ethno-Instrumenten, also ich sage immer Ethno-Instrumente, das ist das, was der Fan wahrscheinlich als Mittelalter bezeichnet, also harte Elektronik, Ethno-Instrumente gepaart mit Glamrock aus den 70ern und also du siehst, das ist eben nicht nur Akustik, Instrumente und Ethno sind nicht nur Einflüsse von uns, sondern eben alles, was uns gerade so beschäftigt. Und es gab ja, wie gesagt, es gibt ja auch immer diese ganzen Akustiktouren und so weiter, wo dann ja nur akustisch abgefeiert wird. Und dann muss man auch noch, um das Thema mal abzuschließen, auch noch fairerweise sagen, Sabri Tusselli ist ja auch keine Marktband oder keine Sackpfeifenband, wie viele andere Kapellen, die da ihren Ursprung haben, so die In Extremos und die Saltatio Mortis dieser Welt. Die haben natürlich einen ganz anderen ethnologischen Hintergrund nochmal.
Ja, ja. Aber wo du dich als Produzent richtig mittelalterlich austoben konntest, war ja etwas, was ihr Ende 2020 gemacht habt. Ich glaube, du weißt, wo ich drauf hinaus will. Ich gebe nur ein Stichwort.
Nee, ich weiß es gerade nicht.
Da wurde ja quasi
Mittelalter.
Mittelalter. Da wurde ja quasi die gesamte Mittelalter-Rock- und Mittelalter-Szene von Late Night Berlin einfach mal komplett hops genommen, zusammen mit Sascha. Mm, ja. Und da frage ich mich, also du hattest das Ganze produziert, soweit ich das erfahren habe, und auch gemixt?
Ja, also die Story ist eine andere. Also ich, wenn ich morgens aufstehe, so mein Wecker klingelt relativ früh und dann nehme ich irgendwie, dann gehe ich erstmal ins Bad und pinkel und dann mache ich mir ein Espresso und dann checke ich mal erstmal meine Socials. Und es war so, dass auf meinem privaten Facebook-Profil halt ich einfach 35 Benachrichtigungen hatte, weil mich Leute als Kommentar bei diesem Late-Night-Berlin-Beitrag halt kommentiert hatten. So, guck mal, Simon Michael, und, ist doch genau dein Ding und witzig und so. Und ich habe mir dann dieses Video angeschaut, das war ja so ein Songfragment. Das, also wer es nicht gesehen hat, sie haben quasi auf Marktforschungsinstitut gemacht und Leuten Musik vorgespielt, die Sascha jetzt, also der große Sascha, wir kennen ihn alle aus den 90ern, if you believe in love und so weiter, ja. Der große Sascha, der macht jetzt zum Beispiel Disco-Musik oder der macht Shanti-Rock oder ich weiß es nicht mehr, oder macht Hip-Hop und der macht halt auch Mittelalter. Und dann haben sie halt den Leuten absolut beschissene Songs vorgespielt mit absolut sinnfreien Texten und so und das war halt, diese Mittelalter-Nummer war da halt mit dabei. Und das war ein Song, der bestand aus einer Strophe und einem Refrain. Das haben die eben Donnerstagnacht gezeigt und dann ging das gleich viral. Und ich habe dann morgens um 7:30 gleich Ben, also Feuerschwanz Ben, dann angeschrieben. Und er meinte, er hat das auch von 35.000 Leuten geschickt bekommen und so. Und ich meinte, ey Ben, pass auf, schreib doch du einfach mal den Text fertig. Und ich fahre ins Studio und ich baue das nach und wir machen daraus einen Song, so noch irgendwie mit vielleicht noch irgendwie eine Thematik finden, wo man doch ein bisschen tieferen Sinn geben kann. Und Ben und ich haben dann zusammen erstmal eine Fahrrichtung für den Text weiterentwickelt. Also was für eine Geschichte könnte da eigentlich dahinter stecken und was für eine Pointe könnte sich im C-Part auflösen und so weiter. Und naja, um 9:30 hatte ich dann den fertigen Text und um 10:30 hatten wir das fertige Playback. Und in der Zwischenzeit, wir wollten eigentlich nur eine Videoantwort posten da drauf. Wir wollten einfach nur sagen, ja, schön, dass ihr uns verarscht. Wir freuen uns drüber. Hier, wir haben geiler Song, wir haben ihn mal fertig geschrieben für euch. Das sollte alles sein. Und in der Zwischenzeit hatte mich Luzi angeschrieben, dass er schon mitbekommen hat, dass wir eine ähnliche Idee haben wie sie. Und dann habe ich halt gemeint, dann lass uns halt das zusammen machen. Und dann haben wir halt das einfach an unseren ganzen Verteiler rausgehauen und haben dann eben die üblichen Verdächtigen halt aus dem Bekanntenkreis dann gefragt. Also man muss dazu sagen, eben auch durch die Eisheilige Nacht, wir sind wirklich eigentlich mit jeder Band in dem Bereich verknüpft. Mhm. Dann hatte ich dann halt, es gab eine relativ harte Frist, also bis übermorgen brauchen wir dann die Files und ich hatte alles, was ich brauche bis übermorgen. Und es kam ja noch viel besser. Es war so, dass zwischenzeitlich dann auch die Universal, also das Label von Saltatio Mortis, mit aufgesprungen ist und meinte, ja, aber nicht nur wie eine Videoantwort, dann macht lieber ein richtiges Video, wir budgetieren das und so weiter. Und ich habe eine Bekannte angefunkt zwischenzeitlich, die bei Sascha in der Band singt, und ich wollte ihn eigentlich nur fragen, ob es für ihn einfach okay ist, wenn wir halt uns den Spaß machen und das halt covern und so. Und dann kam relativ schnell die Antwort, ja, das findet er ganz gut, er würde aber gerne mitmachen. Und naja, und dann hatte er halt auch bis Mittwoch dann quasi, das war, ja, nee, bis Mittwoch nie, aber 2 Tage später hatte ich dann halt in der gleichen Frist auch Vocals von Sascha auf dem Tisch. Und dann hat er auch noch gesagt, er macht beim Video mit und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann ging das Ding halt auf YouTube ab wie Sau. Das ist, geht immer noch, also hat immer noch zigtausende Klicks jede Woche, ist ziemlich viral gegangen. Und vor allen Dingen, es war in allen Après-Ski-Charts. Also wenn wir eine normale Skisaison gehabt hätten, dann wären wahrscheinlich alle Bands, die da beteiligt waren, halt voll durch die Decke gegangen danach. Ja, es war eine lustige Idee und die hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Man muss fairerweise dazu sagen, also ich habe den Song nicht geschrieben. Es war halt so eine, also wir sind quasi zu dritt mehr oder weniger zeitgleich, also Ben, die Samus und ich, auf die Idee gekommen und haben dann einfach ein paar Leute gefunden, die so blöd waren, den Scheiß mitzumachen.
Und das in manchmal, so einer kurzfristigen Zeit, ja.
Manchmal sind, sorry für den langen Text jetzt, aber
alles cool, also alles gut.
Manchmal sind die Sachen, die man dann schnell macht und kurzfristig macht, dann irgendwie auch die besten und lustigsten. Ja. Und also richtig die Eier aus der Hose fielen mir ja, als ich dann mit meiner Frau Sex in the City den Film geschaut habe später und dann zwischenzeitlich einfach eine Minute lang Fernsehwerbung für das Ding kam. Da dachte ich mir auch so, was hast du getan? Was ist hier passiert?
Aber diese Geschichte von allen Connections irgendwie und wie dann plötzlich eins zum anderen kommt, bestätigt einfach mal die These wieder, die Musikbranche ist einfach nur ein großer Inzestverein. Jeder kennt jeden.
Jein. Also nicht die Musikbranche, also tatsächlich diese Mittelalterszene. Mhm. Und diese Folk-Rock-Mittelalter-Szene, das ist Inzestverein nicht. Das sind einfach Leute, die sich schon sehr oft bei sehr viel Getränken begegnet sind und da haben sich einfach wirklich Freundschaften fürs Leben geknüpft. Es war auch ganz witzig, weil Sascha beim Videodreh auch immer sagen musste, so, jetzt drehen wir wieder, ist jetzt Schluss, weil halt es kannten sich alle und er war so ein bisschen, ich meine, er war der größte Star mit Abstand in der Runde, ja, aber er war auch so ein bisschen der Außenseiter, weil sich halt alle kannten, ja, in- und auswendig, ja. Aber wir sind immer noch in Kontakt. Also ich bin mit Sascha auch immer noch in Kontakt. Das ist übrigens nicht nur ein geiler Sänger, sondern es ist auch wirklich ein super Typ und super humorvoll und geerdet. Und also ich kann nicht aufhören, gute Dinge über ihn zu sagen. Ist wirklich einfach ein toller Mensch.
Das lass mal so stehen. Ich habe nebenbei in der Zwischenzeit rausgefunden, es war 2006, wo ich euch auf dem Nova Rock gesehen habe.
Ich erinnere mich sogar noch an die Show. Da haben direkt nach uns Sisters of Mercy gespielt, kann das sein?
Ja, richtig, richtig.
Da gab es noch 2 gleich große Bühnen und man musste ungefähr einen Kilometer zwischen den Bühnen laufen, auch das weiß ich noch, ja. Und es war immer irre heiß und staubig da.
Es war ultra heiß und staubig und ich glaube, das war das langweiligste Metallica-Konzert, was ich je gesehen habe da. Es war so langweilig. Aber Tool waren ziemlich geil live, muss ich gestehen. Aber das war ein ganz, ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Auch cool, dass du das so weit ausführst, finde ich auch wirklich gut, weil dafür genau für sowas ist so ein Format wie Podcast ja auch da.
Ne? Ja, also deswegen. Also reden kann ich viel. Ja, nur, also mein Horizont ist halt sehr beschränkt auf das, was ich tue, aber da kann ich viel erzählen, glaube ich.
Ihr habt zusammen mit EMP, den Merchandiser quasi, also den jeder als Mail-Order so kennt im Metal- und Rock-Bereich, so eine Support-the-Crew-Aktion mitgemacht.
Ja.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das seitens EMP gestartet oder ob ihr das mitgestartet habt oder wie genau das lief. Auf jeden Fall habt ihr zusammen mit denen das gemacht. Wie viel ist denn, also mal doof gesagt, jetzt gar nicht finanziell, monetär, sondern wie viel ist denn wirklich dabei rumgekommen? Also lohnte sich das für eure Crew? Also
ja. Ja, also das für eure Crew ist ein bisschen weit ausgeholt und trifft es nicht ganz. Ja. Also das ist ein Verein, der sich grundsätzlich drum kümmert. Also wenn du selber Betroffener bist und du bist eben kein Musiker, sondern bist einer, der hinter den Kulissen arbeitet,
ja,
dann kannst du dich dort melden und kannst eine Förderung beantragen. Und da haben die wirklich eine Menge Geld über die Aktion eingesammelt und das kam auch richtig gut an. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Also in dieser Branche, in der wir arbeiten, da gibt es wirklich so viele Leute und das ist auch so ein großer Wirtschaftsfaktor. Also das sind ja nicht nur die Musiker, die auf die Bühne gehen und zu Millionären werden, sondern, das war jetzt übrigens sarkastisch, aber ich weiß, dass viele Leute das glauben, ja, sondern es sind natürlich die Leute, die die Sachen auf- und abbauen, die Techniker, die dabei sind, wenn wir auf Tournee fahren. Das sind ja auch keine, man hat da immer so das Bild im Kopf vom 70er-Jahre-Roadie, der dann mit zerransten Klamotten und immer voll mit Drogen und Alkohol dann da ein bisschen mitfährt und halt ein bisschen Gitarre und Schlagzeug stimmt und aufbaut und so. Also mitnichten, die Leute, die sich bei uns um die Produktion kümmern, das sind Diplom-Ingenieure. Also das sind Elektrotechniker, Veranstaltungsmeister, also das sind wirklich hochqualifizierte Arbeitskräfte und die haben sehr, sehr auf Touren sehr, sehr harten und sehr straighten und durchgetakteten Arbeitstag. Bei der Eisheiligen Nacht endet der Arbeitstag ungefähr um 3 Uhr morgens, wenn der Truck zugemacht wird, und startet am nächsten Tag um 8. Also wir haben tatsächlich bei Eisheiliger Nacht auch eine Zweischicht-Crew auch dabei. Also es gibt eine Frühschicht, eine Spätschicht. Und das ist aber auch nur die Spitze des Eisberges, weil, muss man auch dazu sagen, jeder Typ, der hinterm Tresen steht, jede Bardame, die da irgendwie Bier verkauft, die Klofrau, die Securities, der Veranstalter, der Plakatierer, all die Leute verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass die Band am Abend ihren Hintern auf die Bühne zieht und zusammen mit den Fans eine geile Zeit hat. Und das darf man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Das ist wirklich ein großer Pool von Menschen, die aktuell nach wie vor ohne Einkommen und mit doch durchaus wirklich krass unzureichenden Alternativen versorgt sind. Das war jetzt ein langer Schachtelsatz. Der hat, glaube ich, hoffentlich trotzdem Sinn gemacht.
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Er hat sich zumindest mir entschlossen.
Ja, mir auch.
Kommen wir zu unserem wundervollen, wundervollen Themenroulette.
Ja.
Oha. Wir erklären dir einmal die Regeln. Ja, es ist weltberühmt, also zumindest unter unseren Hörern. Unser Themenroulette gestaltet sich wie folgt. Wir schmeißen gleich einen Zufallsgenerator an, der aus einem Topf von Themen eins raussucht und dann startet ein Timer von exakt 10 Minuten. Und wenn diese 10 Minuten vorbei sind, dann ist Cut. Selbst wenn das mitten im Satz ist oder sowas, dann ist das Thema einfach vorbei. Relativ easy.
Nur ein Thema und 10 Minuten, das muss aber schon,
Das geht. Das Schöne ist ja, dass das so eher ist. Soll der Vorteil sein, dass man nicht nur dieses stringent, einer erzählt, ne, einer fragt, sondern dass man aus einem Gespräch baut. Das ist ziemlich
richtig.
Okay. Spätestens hast du den Zufallsgenerator parat?
Ich habe den Zufallsgenerator parat.
Perfekt. Ich habe den Timer hier auch schon geöffnet. Also dann starte den Zufallsgenerator.
Alles klar, das Thema ist Zukunftsmusik. Wie werden Konzerte und Festivals nach der Pandemie wieder anlaufen?
Ich starte den Timer und wie immer übergebe ich die Ehre des ersten Wortes an unseren Gast.
Ja.
Das wird schon fast philosophisch, ne?
Das ist vor allen Dingen einfach ein super, ich sag's mal so, das ist jetzt kein sehr spezielles Thema, sondern etwas, über das man schon oft und lange nachgedacht hat und schon oft und viel gesprochen hat. Und ich habe da auch schon Fusseln am Mund. Also ich glaube, dass es erst wieder einen geregelten Konzertbetrieb geben wird, wenn die ganze Sache überstanden ist. Also wenn es auch keine Inzidenz mehr gibt, ja, und wenn alle geimpft sind und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man dann einfach sehen muss, wie viel von der Infrastruktur noch übrig ist und ob sich die auch wieder so aufbaut. Weil ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, es gibt viele Leute in unserem Job, die unabdingbar sind, die wirklich qualifizierte Arbeitskräfte sind und die meisten davon inzwischen auch einen anderen Job haben. Also wir werden schauen, wie sich diese ganze Musik-, Kultur-, Popkulturlandschaft danach neu aufstellt, welche Clubs es noch gibt. Denn es gibt ja auch unglaublich viele privatwirtschaftende Clubs, die natürlich inzwischen auf dem Zahnfleisch gehen, wenn sie nicht sogar schon pleite sind. Ja, und also ich glaube nicht daran, woran ich nicht glaube, ist, dass ein bestuhltes Konzert mit einer Kapazität von 1000 Leuten, ich glaube zum einen nicht, dass sich damit für alle Beteiligten auf Dauer Gewinn bringen, produzieren lässt. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es dieses Lebensgefühl von Rock'n'Roll, also dass wir stehen eng zusammen und wir schwitzen gemeinsam und wir schreien und wir trinken Bier und schmeißen leere Bierbecher auf die Bühne. Also ich glaube, dieses Gefühl, wenn dieses Gefühl fehlt, dann fehlt auch einfach was grundlegend zu dieser Popkultur dazugehört. Und
ist da verloren,
finde ich schon. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde das super geil, dass wir wieder auf die Bühne dürfen, dass wir spielen können und so. Aber auf Dauer wäre es doch viel, viel wünschenswerter, wenn es irgendwie so ein bisschen ist wie früher und man auch wieder pogen kann und wieder vernünftig tanzen kann und schreien kann und nicht mit Mund-Nasenschutz auf einer Bierbank sitzt. Ja, also wir reden über Zukunftsmusik und ich wünsche mir für die Zukunft, dass es danach einfach irgendwann wieder einen richtigen Rock'n'Roll-Zirkus gibt.
Dazu passend ist ja jetzt, glaube ich, auch ganz aktuell die Absage vom Summer Breeze und auch vom Wacken Open Air. wo ja viele, viele Fans wirklich gehofft haben, einfach, dass das Ganze noch stattfinden wird. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte da irgendwie schon Anfang des Jahres wenig Hoffnung, weil, wie du ja gerade schon sagtest, ne, wenn die Inzidenzen wieder auf Null sind, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen krasser, sondern wirklich erst, wenn die Inzidenzen weltweit auf Null sind. Denn gerade so Festivals wie Wacken Open Air oder Summer Breeze haben natürlich auch super viel internationales Publikum und auch vor allem auch internationale Bands. Ich glaube nicht, dass eine Band für einen Auftritt irgendwie beim Wacken Open Air oder beim Summer Breeze sagt, okay, cool, wir gehen jetzt erstmal 2 Wochen in Quarantäne vor dem Konzert und dann spielen wir da 40 Minuten, dann fahren wir wieder und waren 2 Wochen in Deutschland und davon die meiste Zeit im Hotel, weil Quarantäne. Also das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Und darum, ich habe es ein bisschen naiv gefunden, dass einige sich wirklich so, bis zuletzt Hoffnung gemacht haben, was ich natürlich auch verstehen kann.
Ja, wie gesagt, es gibt immer 2 Seiten. Also den Betrieb langsam wieder hochzufahren und den Menschen wieder ein bisschen was zu geben und auch der Kulturbranche was zu geben, mit der sie arbeiten kann und auch eine Perspektive zu geben. Das ist ja auch wichtig. Also wenn es jetzt diesen Sommer auch irgendwie geheißen hätte, es fällt alles aus, dann glaube ich, wäre unter Künstlern auch wirklich die Rate derer, die sich psychologisch behandeln lassen müssen, wirklich exponentiell durch die Decke gegangen. Und ich glaube, dass es auch wirklich für viele Leute da draußen wichtig ist, mal wieder ein bisschen Normalität zu erleben. Das würde ich auch gar nicht so sehr auf den Konzertbereich beschränken, sondern auch generell auf kulturelles Leben. Da gehört für mich auch dazu, mal ins Restaurant zu gehen oder mal ins Museum zu gehen. Klar, die Absage von großen Festivals. Interessanterweise haben ja gerade die Leute vom Summer Breeze versucht, das mit super Hygienekonzept und so weiter irgendwie an den Start zu kriegen und haben es jetzt wohl doch nicht geschafft. Ja, also ich glaube, dass man dieses Jahr in jedem Fall noch auf die ganz großen Sachen verzichten muss. Und also wirklich Normalität wird dann, denke ich, Anfang nächsten Jahres wieder einkehren können. Ich habe zu Beginn der Pandemie, also ich habe vor knapp 1,5 Jahren, nicht ganz, also im Februar letztes Jahr, habe ich gesagt, also man muss die Vorgeschichte kennen. Wir haben im März für eine Tour geprobt und wir haben Bühnentechnik zusammengepackt, wir haben Lichttechnik konfiguriert und Videoleinwände programmieren lassen und so weiter. Das war relativ aufwendig. Und das wurde dann in den LKW geschoben und am nächsten Tag wäre die erste Show gewesen und dann kam eben dieser Lockdown. So, und dann wurde am nächsten Tag der LKW wieder aufgemacht und das Zeug wieder auseinandergebaut. Und ich habe damals schon gesagt, eigentlich müsste man den ganzen Laden jetzt zumachen und dann wieder anfangen, wenn es normal läuft. Eben nicht die Konzerte im 4-Wochen-Rhythmus gefühlt nach hinten schieben, weil im Endeffekt war das so in Summe für alle Beteiligten, für die Fans und die Musiker nur noch mehr deprimierend, als wenn man gesagt hätte, okay, wir drücken jetzt mal die Pausetaste und vielleicht kann man das nicht machen, vielleicht kann man einfach, wenn man Politiker ist, auch zu seinem Volk nicht sagen, jetzt passiert für 1,5 Jahre weitestgehend einfach nichts, ja, vielleicht gehen dann die Leute auf die Straße und zünden Autos an und drehen durch, ich weiß es nicht, aber für mich wäre das, für mich persönlich und mein kleines, bescheidenes Business, das ich habe, wäre es wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, vor allem für die Planung wahrscheinlich besser gewesen. Ne? Aber rechnen wir mal gerade andersrum, weil es geht ja allgemein um Zukunftsplanung. Und ich bin so jemand, der gerne noch Positives aus negativen Dingen mit rausnimmt. Es gibt ja super viele Events, die jetzt als, ich sag mal, Streaming-Event stattgefunden haben oder, ich sag mal, alternativ. Es wurde ja irgendwie zumindest eine gewisse Art von Know-how viel mehr auch in diese Branche reingebracht, was vor allem Videoschnitt angeht, was Video angeht, was Videostreaming angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir daraus einen vielleicht positiven Nebeneffekt haben, dass es das von manchen Tourneen zusätzlichen Livestreaming geben
wird. Ich glaube, dass das eine Menge davon bleiben wird. Also ich glaube, dass es weiterhin noch Online-Konzerte, Online-Festivals geben wird. Wir haben das bei der Eisheiligen Nacht auch gesehen. Wir hatten einen relativ hohen Anteil an internationalen Zuschauern. Wir hatten auch sehr, sehr viele Zuschriften von Leuten, die körperlich eingeschränkt sind oder irgendwo in der Walachei wohnen und deswegen zu keinem Live-Konzert von uns kommen können, für die das natürlich ein toller Ersatz war.
Ja.
Ich glaube, dass ein kleiner Teil davon auch in der Zukunft bleiben wird. Ich hoffe aber doch sehr darauf, dass wir irgendwann wieder zu unserem Kerngeschäft zurückkehren können. Oh, das klingt jetzt so super unemotional. Also dass wir dahin zurückkehren können, zu dem, was wir am liebsten machen. Weil ich glaube, dass man, und ich wiederhole mich, einfach auch diesen persönlichen Kontakt und das gemeinsam Party machen nicht nicht durch eine Online-Show ersetzen kann. Aber ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass das ein Teil unserer Kulturlandschaft bleiben wird.
Bevor der Spätzen reingerät, ich habe da noch was, vielleicht hast du das auch mitbekommen, Spiegel Ausland, ja, es wirklich heißt Spiegel Ausland. Also Spiegel.de hat berichtet davon, dass es einen Konzertveranstalter in Florida gegeben hat, der für ein Punkrock-Konzert für Geimpfte $18 verlangt und für nicht Geimpfte $999 als Präventionsmaßnahme, weil man ja eben die Leute nicht ausschließen darf, aber trotzdem als Präventionsmaßnahme, damit Corona nicht mehr eingeschleppt wird. Mhm. Ich meine, das ist ein ziemlich krasser Weg. Was meint ihr beide? Wäre das ein Weg für vielleicht das Wacken-Alternative im September, was ja der Veranstalter angekündigt hat?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, in dem das Grundgesetz sehr viel gilt. Und ich glaube, dass es auf Dauer wirklich ein Problem ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach zu bevorzugen. Also was ich einfach nicht verstanden habe zum Beispiel ist, warum meine, also ich kann es medizinisch verstehen, ja, aber meine Eltern und meine Schwiegereltern, die sind schon längst durchgeimpft, schon längst. Ich sag's mal, so wie ich das denke, ja, also das jetzt nicht überbewerten, das ist wirklich sehr subjektiv, aber für die hat sich nicht so mega viel geändert. Ja, also die Leute, die diese Wirtschaft tragen, das sind Menschen in unserem Alter, das sind Menschen zwischen, ich sag mal, zwischen 25 und 55 Jahren, die nach wie vor bei denen nach wie vor die Pause-Taste gedrückt ist und die nach wie vor sehr eingeschränkt sind. Vielleicht hätte man das ein bisschen anders auslegen können, diese ganze Impfkampagne. Und diese ganze Debatte mit was dürfen Geimpfte, was dürfen nicht Geimpfte, die geht mir grundsätzlich schon ganz schön auf den Sack, weil ich es auch echt hart finde, dass jetzt bestimmte Leute einfach, die zum gleichen Zeitpunkt Lockdown, sie dürfen jetzt aber wahrscheinlich ein halbes Jahr früher als andere in den Urlaub fahren. Das gibt mir schon zu denken, insbesondere, weil das ja auch kategorisch immer ausgeschlossen wurde von der Politik. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber so mein Eindruck war immer, dass es immer heißt, nein, das wird nicht passieren, keine Freiheiten für Geimpfte und so weiter und so fort. Und es scheint ja dann doch irgendwann der Gegenteil das Fall zu sein, ja.
Der Timer kam gerade. Das sollte nicht heißen, dass das Thema, ich finde es ziemlich kritisch, genau in dem Thema zu
unterbrechen. Der Timer kam, weil ich mich versprochen habe. Ich habe ja gerade gesagt, weil dass der Gegenteil das Fall zu sein scheint. Das ist übrigens eine geile Formulierung. Ich glaube, es wäre auch niemandem aufgefallen, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte.
Nee, das ist unser Grammatik-Timer.
Nein, aber der Satz musste zu Ende gebracht werden. Der Satz musste zu Ende gebracht werden. Das verstehen wir voll und ganz.
Ja, wenn das Gegenteil die.
Noch eine ganz kurze Frage, beziehungsweise noch zwei ganz kurze Fragen. Frage 1 aus persönlichem Interesse, wird es eine Eisheilige Nacht 2021 geben?
Ja, da kann ich dir aus persönlichem Interesse sagen, dass ich das nicht weiß, aus genau den Gründen, die wir vorhin besprochen haben. Ich weiß gar nicht, welcher Veranstalter bis dahin noch das mit uns durchziehen will. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass die Veranstalter richtig Bock haben und wenn du zu denen sagen würdest, ab morgen können wir mit der Eisheiligen Nacht richtig in Promo gehen und so weiter, dann wären die alle mit am Start. Ich weiß, dass die Agentur auch zuversichtlich ist, dass wir es durchziehen können. Du, es ist so unübersichtlich aktuell. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Eisheilige Nacht spielen können. Alles darüber hinaus kann man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich kann auf jeden Fall für die Leute da draußen sagen, wenn ihr Tickets habt, die behalten in jedem Fall ihre Gültigkeit. Ihr könnt euch auch trotzdem Tickets kaufen für Konzerte für die Eisheilige Nacht. Die Konzerte finden statt. Wenn sie eben nicht im Dezember 21 stattfinden, dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Aber diese Konzerte werden auf jeden Fall stattfinden.
Aber ich sag mal, rein emotional, wenn man schon mitbekommen hat, was ihr gemacht habt, damit da kein rotes X im letzten Jahr ist, kann ich mir doch vorstellen, irgendwas werdet ihr sicherlich machen und da seid ihr sicher kreativ.
Ja, müssen wir mal abwarten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wen sollten wir dann oder wen werden wir dann einladen? Weil wir ja ganz viele unserer...
Uns.
Ja, euch natürlich. Ihr könnt, ja, dann spielen wir einen Song von euch. Ich habe schon gesehen, aber bei Spezi stehen Instrumente im Hintergrund. Also ich glaube, von seiner Band könnten wir dann auf jeden Fall auch was spielen und umgekehrt auch. Das wäre nochmal eine Alternative.
Wenn ich eine Band hätte.
Genau, wir suchen gar nicht bei anderen Musikern aus unserer Szene. Wir suchen einfach so coole Leute, mit denen wir das durchziehen können. Das ist gar keine so schlechte Idee.
Aber ich bin dann, glaube ich, eher so als Negativbeispiel so solche Leute.
Also können wir alles editieren, keine Angst.
Wir moderieren das dann einfach, Spätzen.
Oder so.
Genau, das machen wir.
Ja, perfekt. Also das ist schon mal ein Angebot, wenn ihr noch einen Moderator sucht oder zwei. Wir
Danke,
machen das
ich
gerne.
Weiß Bescheid. Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen.
Perfekt. Spätzen, soll ich die letzte Frage stellen?
Hau die letzte Frage raus, los.
Die letzte Frage ist bei uns schon fast legendär und wir reiten selber immer drauf rum, dass wir fleißige GEMA-Zahler sind.
Ja.
Und unserem Gast den Outro-Song spendieren. Also du darfst dir jetzt einen Song wünschen, den wir in unserem Outro für dich spielen.
Oh, das ist ja toll.
Und auch
ist egal was. Moment, ich schau mal kurz in meine...
Nur, wir wollen wissen, warum.
Ich schau mal kurz in meine Spotify-Playlist, was ich so gerne höre. Also passt auf.
Ich kann ja mal gerade... Soll ich mal ein bisschen teasern, was vorher kam?
Ich weiß,
alles?
Was ich mir wünsche. Aber es hat mit Mittelalter-Rock echt wenig zu tun. Aber es gibt eine Platte und die halte ich für die bestklingendste Platte, die es gibt auf diesem Planeten. Das ist eine Band aus den USA und die hat es auch nie wieder geschafft, so zu klingen und so eine Songs zu schreiben. Ich weiß gar nicht, was sie damals genommen haben oder was sie damals richtig gemacht haben. Die Band heißt Breaking Benjamin und der Song heißt Evil Angel.
Oh, geil.
Und hört euch einfach dieses Drum-Intro an. Jedes Mal, wenn ich Toms mixe oder Schlagzeug mixe, läuft das hier rund, dieses Schlagzeug-Intro, damit ich eine Referenz habe. Und ich komme nie hin. Niemals. Es ist wirklich unfassbar geil. Super emotionale Platte.
Da ist der Produzent versehentlich irgendwie aufs Mischpult gefallen, auf die ganzen Effektgeräte und dann war es perfekt.
Nicht, weißt du, die Platte wurde wahrscheinlich an einem Tag gemixt. So, dann sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Die wirklich guten Dinge, die entstehen immer relativ schnell.
Perfekt. Ich danke dir, liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann schaltet wieder ein. Spätestens in 2 Wochen, jeden zweiten Dienstag, bringen wir um 8 Uhr morgens hier unseren tollen Podcast überall, wo man Podcasts bekommt. Und ihr könnt uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast konsumiert, denn wir sind ja gefühlt überall, uns folgt, denn dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht mehr. Wir hören jetzt als Outro-Song den Wunsch vom Simon. Und zwar ist es, wie er schon angekündigt hatte, die Intro-Band Number One, Breaking Benjamin, Evil Angel. Vielen Dank, dass du da warst und dir noch einen schönen Tag.
Danke euch.
Tschüss.